wo Gott angebetet wird. Dafür sind wir auch geschaffen worden, damit wir Gott die Ehre bringen. Heute Nachmittag soll es um das Thema gehen, das wir, glaube ich, nicht oft hören. Es geht um Gottesfurcht. Sollte man Gott fürchten oder nicht? Was ist überhaupt Gottesfurcht? Wie komme ich zu Gottesfurcht, wenn ich nicht gottesfürchtig bin? In Prediger Kapitel 12, am Ende des Buches, lesen wir folgende Worte. Prediger Kapitel 12, Vers 13. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Um 9 Uhr morgens in der Bibelmission treffen wir uns als Mitarbeiter immer zu einem Gebet. Bis zu diesem Jahr haben wir jeden Tag ein Kapitel gelesen aus der Bibel. Das Neue Testament durch die alttestamentliche Bücher, Psalmen einige Male gelesen. Und irgendwann mal haben wir auch Predigerbuch gelesen. Und Predigerbuch, das ist ein Buch der Mutlosigkeit irgendwie. Man liest das nicht so gerne. Man rackert sich ab, man tut etwas, man schafft. Aber es heißt es dann, das ist nur ein Harschen nach dem Wind. Und Wind kann man nicht packen. Ist gekommen, ist weggegangen. Man kann es nicht festhalten. Und wir als Deutsche oder in der westlichen Kultur, wir sind gewöhnt zu arbeiten. Und da platzte bei einer Schwester heraus, ja, ist es jetzt umsonst, dass wir arbeiten? Nein, Gott hat uns auch gesagt, du sollst arbeiten. Sonst bist du ein Fauler. Und wer da nicht arbeitet, der soll nicht essen. Ganz einfach ist die Botschaft der Bibel. Wir sollen arbeiten, aber wir sollen ein richtiges Verhältnis zu diesen Dingen haben. Wir sollen ein richtiges Verhältnis haben. Wir sollen das Auto nicht lieben. Natürlich sollen wir dafür sorgen, dass es gut ist, rechtzeitig getankt, Öl gewechselt und nicht vor die Wand fahren. Oder das Haus oder die Wohnung, wo wir leben, umsorgen und so weiter. Aber wir sollen ein richtiges Verhältnis zu diesen Dingen haben. Und das ist das, was Salomo sagen will in dem Predigerbuch. Und deswegen sagt er auch, worauf es im Leben ankommt. 2 Dinge. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Gottesfurcht ist schon ein sehr zentrales Thema in der Bibel. Und je mehr ich die Bibel lese, desto mehr sehe ich, dass die Bibel sehr oft über Gottesfurcht spricht. Und das Interessante ist, wenn wir Gottesfurcht hören, so haben wir einen Menschen vor Augen, der gebückt rumläuft, ja, und vor jemandem Angst hat. Aber ich glaube nicht, dass davon die Bibel spricht. Interessant ist, ein junger Mann schrieb mal, Gott zu fürchten ist mir in den letzten Jahren so fremd geworden, wo man im Allgemeinen nur noch von Gott als mein Freund, mein Helfer, mein Kumpel zu hören bekommt. Damals, als ich mich bekehrte, tat ich das aus Furcht vor den Konsequenzen einer ewigen Verdammnis. Mir ist, als habe ich eingebettet in das Kuschelchristentum. Etwas Wichtiges verloren. Und Kuschelchristentum, das ist ganz einfach. Man geht in die Dusche, man will sich waschen, aber man hat Angst vor Wasser. Man duscht sich ohne Wasser quasi. Man will nicht nass werden. Wenn wir die Bibel lesen, so merken wir, dass sie wirklich sehr viel von Gottes Wort spricht. Zum Beispiel Noah. In 1. Mose haben wir die Geschichte und es stellt sich die Frage, warum Noah Jahrzehnte gebraucht hat, um diese Arche zu bauen, dieses Schiff. Es gab keinen Regen bis dahin, aber er hat einen tiefen Glauben. Und interessant ist, was im Hebräer Kapitel 11, Vers 7 steht. Hebräer Kapitel 11, Vers 7. Er baute seine Arche durch Glauben. Er glaubte, er hatte tiefen Glauben an den Gott. Und von Gottes Furcht bewegt. Er hat erkannt, wer Gott ist. Und deshalb tat er das. Nehmen wir Abraham in 1. Mose 22, Vers 12. Er wird gelobt über die Gottesfurcht, die er besaß. Und wir lesen Galater 3, Römer 4, dass er Vater des Glaubens ist. So einen großen, tiefen Glauben hätte ich gerne, wie Abraham es hatte. Und er wurde bis aufs Äußerste geprüft. In 1. Mose 22, Vers 12 lesen wir, er, also Gott, sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Die Prüfung, die er bestehen sollte, die sollte nur zeigen, ob er Gott fürchtet oder nicht. Das war bei Abraham so. Wenn wir in 2. Buch Mose gehen, zu den Hebammen, Pharao sagte eindeutig, Befehl des Pharao war eindeutig, wenn die Jungs geboren werden, sofort töten. Sollen nur Mädchen übrig bleiben. Was taten die Hebammen? Sie ließen die hebräischen Jungs am Leben. Und da heißt es, warum taten sie? In 2. Mose Kapitel 1, Vers 17, aus Ehrfurcht vor Gott. Weil sie Gott gefürchtet haben. Deshalb taten sie das nicht. Weil sie ihm gehorsam waren. Deshalb taten sie das nicht. Am Berg Sinai war Furcht und Zittern zugegen. Und da heißt es in 5. Mose 5, Vers 29, Gott wollte nur hören und sehen, dass das Volk ihn fürchtet. Er hat sein Wesen als gerechter, vollkommener Gott gezeigt. Er hat gezeigt, dass er ein heiliger Gott ist. Jesaja 6, ich denke, die Stelle kennen wir sehr gut. Da erscheint der Herr in seiner Herrlichkeit. Was ist passiert mit Jesaja? Was hat er getan? Hey Kumpel, alles super. Mach keinen Anstand. Nein, er fiel auf sein Angesicht. Er fiel auf sein Angesicht. Wehe mir, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Als er den heiligen Gott gesehen hat, hat er erkannt, wer er eigentlich in seinem Inneren ist. Total sündig und verdorben, so wie wir. Wir lehnen uns nur zurück und sagen, alles gut, alles wird super, Herr, mach keine große Sache. Das ist unser Verhältnis oder das ist Verhältnis unserer Gesellschaft zu dem heiligen Gott. Aber Jesaja fiel auf sein Angesicht. Petrus, als er den Herrn gesehen hat, er sagte, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Atmosphäre der ersten Gemeinde war auch von Furcht geprägt. Sie fürchteten Gott. Sie wandelten mit Ehrfurcht vor Gott. Und in Offenbarung, Kapitel 14, Vers 7, da wird die Botschaft des Engels beschrieben. Offenbarung, Kapitel 14, Vers 7. Habt Achtung vor Gott und gebt ihm die Ehre, rief er, also der Engel. Denn die Stunde ist gekommen, in der er Gericht halten wird. Betet den an, der Himmel und Erde, das Meer und alle Wasserquellen gemacht hat. Die Bibel sagt eindeutig, dass wir Gott fürchten sollen, dass wir ehrfürchtig vor ihm wandeln sollen. Nun, es haben sich auch einige Theologen oder andere Männer Gottes sich Gedanken gemacht. Ich möchte einige Zitate weitergeben. Zum Beispiel Augustinus sagte, Gott muss man in der Weise fürchten, dass man vor ihm zu ihm flüchtet. Vor ihm, also man hat Ehrfurcht und sagt, ich habe Angst vor ihm, aber ich laufe zu ihm, weil er ein gerechter, heiliger Gott ist, aber auch ein liebender Vater. Peter Hane sagte, je weniger Gottesfurcht, desto mehr Heidenangst. Warum haben die Menschen vor den Freitag, den 13. Angst? Warum haben sie Angst vor einer Katze? Es kommt eine Frau zum Pastor und sagte, was passiert, wenn die Katze vor mir über die Straße läuft? Mit wem meinen sie? Mit der Maus? Je weniger Gottesfurcht, desto mehr Heidenangst. Und da ist was dran. Hans-Peter Reuer sagte, wenn wir Gott nicht fürchten, dann ist uns nichts mehr heilig. Dann tue ich ja alles. Dann ist mir alles erlaubt. Dann ist alles wunderbar. Ich habe keine Angst vor etwas. So meint man. Charles Spurgeon sagte, es gibt keine so treffliche Kur gegen die Menschenfurcht wie die Gottesfurcht. Wenn ich Gottesfurcht habe, dann gibt er mir Kraft, nicht Angst zu haben, nicht Furcht zu haben vor den Menschen. Ein Diener Gottes namens Emil Frommel sagte, etwa 300 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Und das sind doch wunderbare Worte, nicht wahr? Fürchte dich nicht. Aber der Herr sagt, das nur zu denen, die ihn fürchten. Wie oft haben wir das schon gehört? Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Ich habe dich beim Namen genannt. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Es sind doch wunderbare Worte. Aber es sind alles Menschen, die Gott fürchten, die zerbrochen sind vor ihm. Und deshalb sagt Gott, du musst keine Angst haben vor mir. Ich bin dein Vater. Nun, wir wollen uns einige Fragen stellen. Was heißt überhaupt Furcht? Warum haben wir keine Gottesfurcht? Und wie komme ich zur Gottesfurcht? Und nun zur ersten Frage, was ist überhaupt Gottesfurcht? Nun, als erstes muss gesagt werden, dass selbst Gott der Gegenstand der Gottesfurcht ist. Also wir sollten vor ihm fürchten. Jesaja Kapitel 8, Vers 13. Jesaja Kapitel 8, Vers 13. Doch Jahwe, den allmächtigen Gott, den sollt ihr heilig halten. Jesaja Kapitel 8, Vers 13. Vor ihm sollt ihr euch fürchten. Er flöße euch den Schrecken ein. Wie ich schon erwähnt habe, oft haben wir den Eindruck, wenn wir von Gottesfurcht sprechen, dass dann haben wir einen Menschen mit geducktem Haupt, er lächelt nicht, er ist irgendwie neben sich und irgendwie dann sagen wir, ja, das ist ein gottesfürchtiger Mensch. Aber ich glaube nicht, dass es an diesem Aussehen festzumachen ist, dass Gottesfurcht so zu bezeichnen wäre. Ich denke, Gottesfurcht, das ist meine Definition. Die Bibel gibt keine eindeutige Definition über Gottesfurcht. Aber es ist wie mit einer Münze, die hat zwei Seiten. Die hat zwei Seiten. Die erste Seite, Ehrfurcht vor Gott haben, Respekt vor ihm haben. Ich habe mal einen Jugendlichen gefragt, bei dem ich wusste, dass der Vater ein sehr strenger Vater ist. Und ich sage zu ihm, sag mal Jakob, hast du Angst vor deinem Vater? Sagt er, nee, ich ehre ihn. Und ich glaube, darum geht es. Das griechische Wort heißt Anbetung, Verehrung Gottes. Und das gleiche Wort wird in Septuaginta, ist ja griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Gottesfurcht benannt und dafür verwendet. Also das Wort bedeutet Anbetung, Verehrung Gottes. Dass wir respektvoll mit ihm umgehen. Dass wir es auch mit Taten und Worten es ihm zeigen. Dass wir ihn respektieren und dass wir ihn verehren als den heiligen Gott. Die zweite Seite ist, Sorge zu tragen, dass man Gott enttäuscht. Die einen sagen, alles ist Halleluja, alles wunderbar, heben die Hände und betonen nur eine Seite. Die anderen wiederum, die sagen, man muss immer vor Angst, also man muss angstvoll vor Gott wandeln. Und ich denke, es sind zwei Sachen. Wir müssen eine ausgewogene Sicht haben. Vom gerechten Vater, heiligen Gott, aber auch ein liebender Vater. Das offenbart uns die Bibel. In 1. Chroniker, Kapitel 4, Verse 9 und 10, da wird beschrieben das Gebet Jabez. Wisst ihr, was seine größte Sorge war? Er sagte, dass deine Hand auf mir ist. Das heißt mit anderen Worten, er hatte Angst gehabt, dass er Gott enttäuscht und er seine segnende Hand entfernt vor ihm. Meine Frage ist, tragen wir diese Sorge, Gott zu enttäuschen? Ich bin seit 11 und einigen Monaten verheiratet. Also nicht lange. Wir haben 3 Kinder, 9, 6 und 4, also junge Familie. Aber wisst ihr, was unsere tägliche Sorge ist als Eheleute? Einander zu enttäuschen. Weil wir am Altar gesagt haben, ich habe gesagt, ich werde für dich sorgen, ich werde dich lieben, ich will treu sein und ich möchte meine Frau nicht enttäuschen. Und das ist die gleiche Sorge bei ihr. Sie möchte mich als Ehemann nicht enttäuschen. Wir wollen gemeinsam eine glückliche Ehe führen. Haben wir diese Sorge, Gott zu enttäuschen? Ich habe mal mit einem Mann gesprochen in unserer Gemeinde. Er kommt auf mich zu, sagt der Viktor, ich beobachte, dass unsere Jugend sehr leichtfertig mit Gott umgeht. Sagt er, ich kam zum Glauben, schon er war knappe 40 Jahre, damals in Nordkasachstan. Sagt er, du, ich tat alles, was ich wollte, ne? Mir war es alles wurscht. Also ich habe die Sünde geliebt, ich habe sie gelebt. Und ich habe sie ausgelebt. Sagt er, aber als mir diese Sünden vergeben wurden, seitdem trage ich die Sorge, dass ich Gott enttäusche. Und das möchte ich nicht. Ich möchte Gott nicht enttäuschen, weil er für mich alles gegeben hat. Seinen liebsten Sohn Jesus Christus. Haben wir die gleiche Einstellung, wie Josef es hatte? Wir kennen ja auch die Geschichte aus 1. Mose, Kapitel 39. Er war erfolgreich. Er war in der Fremde. Er war nicht bei seiner Familie. Und die Frau von Potiphar, sie wollte ihn verführen. Die Versuchung klopfte schon quasi an der Tür. Und was war die Reaktion? Was war die Reaktion von Josef? Vers 9. Wie könnte ich sowas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Ich wünsche mir persönlich, dass ich immer so umgehe mit Versuchung, mit der Sünde. Es wäre eine große Sünde vor Gott. Und er ist geflohen. Fliehen wir vor Sünde oder liebäugeln wir mit der Sünde? Haben wir die gleiche Einstellung, die Josef im Alten Testament gehabt hat? Wie könnte ich sowas tun? Es wäre eine große Sünde vor dem heiligen Gott. Billy Graham, ein hervorragender Prediger. Ich schätze ihn sehr. Im November, beziehungsweise im Oktober, Anfang Oktober, durfte ich in Charlotte sein, in den USA. Und ich habe das Museum, das Haus gesehen, in dem er gelebt hat. Und ich stand am Grab seiner Frau Ruth. Es ist bewegend, wie der Herr diesen Mann gebraucht hat. Tausende Menschen kamen zu glauben. Ich möchte ein Zitat von ihm vorlesen. Er war in Osaka in Japan zu einer Missionskonferenz eingeladen und sprach vor 1200 Leuten, Pastoren oder Missionaren. Und dann sagt er, ich möchte euch etwas sagen, das ich niemandem anderen auf dieser Weltreise gesagt habe. Ich habe heute Abend das Gefühl, dass mein Dienst sehr kurz sein wird. Mein Name ist in zu vielen Zeitungen aufgetaucht. Er wurde auf zu viele Plakate gedruckt. Es wurde einem Mann zu viel Ehre gegeben. Und die Bibel sagt, dass Gott seine Ehre mit niemandem teilt. Falls es im Himmel irgendwelche Zeitungen geben sollte, wird der Name Billy Graham auf keiner Titelseite sein. Die Schlagzeilen werden irgendeinem unbekannten Missionar aus dem Dschungel präsentieren, der treu gedient hat. Dieses Zitat hat mich gerührt. Gott teilt mit keinem seine Ehre. Er möchte verehrt werden. Deshalb wurden wir geschaffen. Wie leicht gehen wir damit um? Wir haben was Gutes gemacht. Ja, vielen Dank, wunderbar. Ja, ich habe das und das und das gemacht. Dann zählen wir noch auf und schmieren so richtig auf. Und dann sind so ein paar Feder bei uns hinten. Ne? Anstatt Gott die Ehre zu geben. Sind wir Gott dankbar, dass wir heute Morgen aufgestanden sind und unsere Finger sich bewegen? Es könnte ja auch anders sein. Es könnte ja anders sein. Sind wir heute aufgestanden und haben Gott gedankt, dass wir frei atmen können? Es könnte ja auch anders sein. Und dann sagen, wir haben es gemacht. Wir sind doch abhängig von Gott, von unserem Schöpfer. Ich wünsche mir, dass wir diese Sicht haben. Falls wir geehrt werden, dass wir immer den Finger zeigen nach oben. Er ist der Geber. Er hat mir geholfen. Warum haben wir keine Gottesfurcht? Ich glaube, unsere Einstellung zu diesem Thema hat sich sehr stark verändert. Und so wie bei diesem Mann, was ich am Anfang zitiert habe, er sagte, ich habe vor Konsequenzen mich bekehrt. Wenn ich mich nicht bekehre, ich hatte Furcht vor den Konsequenzen, wenn ich in die Hölle komme, dass ich in die Hölle komme. Und manch einer, wenn es einem bewusst wird, was passiert, wenn ich Christus nicht annehme, dann bekehrt er sich. Und irgendwie schwindet das bei uns, bei den Christen, und dann wird auf einmal aus Gott ein Kumpel. Und wir betonen nur eine Seite. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in der Gemeinde, aber wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt gehört über Hölle? Darüber reden wir nicht. Über Tod, darüber reden wir doch nicht. Aber das sind Themen, die auch in der Bibel vorkommen. Man sollte doch den ganzen Ratschluss predigen. Und Hebräer 10, Vers 31 heißt es ja auch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich. Wir waren als Familie, wir sind eine große Familie, 9 Kinder, ich bin der Jüngste, einer ist schon bei dem Herrn, aber mindestens 2-mal im Jahr treffen wir uns. Zu Ostern, jetzt in 2 Wochen, wenn Gott will und wir leben, werden wir uns wieder alle sehen, zu Weihnachten. Dann kommt mein Neffe, sage ich zu ihm, alles klar, alles gut bei dir? Ja, alles super. Sag ich, ja, was denn, was ist denn passiert? Ja, ich habe gerade eben mit dem Daddy gequatscht. Ne? Dachte ich, interessant, ich habe nicht gesehen, dass er mit seinem Vater gesprochen hat. Sag ich, was meinst du damit? Ja, ich habe gerade gebetet. Und da ist bei mir irgendwie so ein Stein hier stecken geblieben. Dachte ich, warte mal, ist jetzt Gebet quatschen mit Daddy? Ist das jetzt in der modernen Sprache so? Ich glaube, die Bibel spricht was anderes. Wir dürfen mit dem Vater reden. Wir dürfen durch Jesus Christus nur durch Jesus Christus zu dem heiligen Gott uns nahen. Das dürfen wir. Das ist Gnade. Aber mit Daddy zu quatschen, glaube ich, kann ich sehr, sehr schwierig das bezeichnen, diesen Akt. Und ich denke, man könnte viele Beispiele nennen, dass unser Verhältnis zu Gott hin verändert hat, sich verändert hat. Unser Umgang. Warum haben wir wenig Gottesfurcht unter Christen? Wenn wir die Bibel aufschlagen in 1. Mose 19, Kapitel 19, Verse 7 und 8, so werden wir die Geschichte auffinden von Lot und Abraham. Wir kennen doch diese Geschichte, wo er sagte, geh nach links, dann gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts gehst, dann gehe ich nach links. Und ich meine auch, dass Lot einen Kompromiss geschlossen hat. Es hat ihm so super gefallen, auf dieser Seite, wo Wiese, grüne Wiese war, wo Quellen gab und so weiter, damit er seine Schafen tränken kann. Da hat er Kompromisse geschlossen. Und das Ende, das bittere Ende von seiner Familie, wissen wir, das kennen wir aus der Bibel. Obwohl die Bibel sagt, er war ein gerechter Mann. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 7, er war ein gerechter Mann. Und das zeigt mir, dass Christen auch falsche Entscheidungen treffen können. Es zeigt mir, dass Christen Kompromisse schließen können. Dann jagen wir dem Frieden nach auf Kosten der Wahrheit. Die Bibel sagt eins und wir sagen, ja, es wird schon, klären wir irgendwie. Ich bin ja in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und als wir in Kirgisien lebten, so war es ganz eindeutig. Kirche, Glaube ist weiß. Stadt, Schule, alles, was in der Welt gemacht wird, ist böse, ist schwarz. Also man wusste ganz genau, das ist gut, das ist böse. Fertig. Heute im Westen ist weiß und schwarz so eng beieinander, dass der graue Bereich sehr, sehr erweitert wurde. Und es scheint so, es ist doch alles christlich. Wir sind doch in einem christlichen Land. Ist doch alles wunderbar. Und dann sind wir in der Gefahr, Böses gut zu nennen. Und möge der Herr uns immer helle und offene Augen schenken, dass wir erkennen, dass es böse, auch wenn es gut benannt wird. Auch wenn die Welt sagt und schreit in Medien, das ist alles super, das ist von Anfang an so gewesen, dass wir Mut haben und sagen, nein, in meiner Familie nicht, weil die Bibel etwas anderes sagt. In unserer Gemeinde, nein, wir machen das was an, wir machen so, wie es in der Bibel steht. Wenn wir konsequent an der Wahrheit bleiben, dürfen wir keine Sorge mehr tragen für die Folgen. Gott sorgt dafür. Gott sorgt dafür. Wir brauchen keine Angst zu haben. In der Bibel steht, dass wir in der Endzeit leben. Und die Bibel sagt, dass in der Endzeit sehr, sehr selbstliebende Menschen sein werden. Das Kult um eigene Ich. Wir sagen oft den Kindern, erst komme ich und dann komme ich und dann komme ich und dann irgendwann mal kommt dein Bruder, nicht wahr? Und so werden sie geprägt, Ellbogengesellschaft. Aber es geht doch nicht um mich, es geht doch um Gott. Natürlich versuchen wir es auch unseren Kindern, das beizubringen. Aber so wachsen wir auf in einer selbstbezogenen Gesellschaft. Und Stefan Holthau sagte, der Selbstismus der Psychologie führt zur Vergötzung des Selbst. Und dann ist nicht Christus im Mittelpunkt. Dann ist nicht sein Wort im Mittelpunkt. Dann ist nicht Gott im Mittelpunkt. sondern ich. Und lange kommt nichts. Alle müssen sich um mich drehen und tanzen und machen das, was ich will. Die Bibel ist aber eindeutig diesbezüglich. In Matthäus Kapitel 16, Verse 24 und 26 heißt es, man solle sich verleugnen und das Kreuz auf sich nehmen. Und wenn jemand sein Leben gewinnen will, der muss es verlieren. Das heißt, es geht nicht um mich, es geht um andere. Wenn ich sage, ich möchte Gott dienen, dann diene ich den anderen, nicht mir. Und je mehr es um mich geht, desto mehr entferne ich mich von der Wahrheit, von der Bibel und von der Gottesfurcht. Und dann machen wir, dass Menschen vor mir Angst haben, nicht vor Gott. Wir weisen mit unserem Leben auf uns hin, nicht auf Gott. Nun, wir haben bis jetzt die zwei Fragen beantwortet. Was ist Gottesfurcht? Es hat zwei Seiten. Gott verherrlichen und die zweite Seite ist, Sorge zu tragen, Gott zu enttäuschen. Dann haben wir die Frage behandelt, warum gibt es keine Gottesfurcht? Weil wir nicht beim Wort bleiben, weil wir selbstliebend sind, weil wir einseitig lehren, nur den liebenden Vater. Es ist ja so, wie mit einem Boot fahren. Wer ist schon von euch ein Boot gefahren? Mit zwei Paddeln. Was passiert, wenn wir nur eine Paddel benutzen? Dann kreisen wir immer im Kreis. Dann können wir uns nicht fortbewegen. Und wenn wir nur vom liebenden Vater sprechen, so kreisen wir im Kreis. Wenn wir nur vom gerechten Gott sprechen und heiligen Gott, so kreisen wir wieder im Kreis. Man muss beide Hände benutzen. Dann werden wir uns fortbewegen. Und die dritte Frage, wie komme ich zu Gottesfurcht? Wir haben gelesen, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Die Gottesfurcht kann auf dreierlei Weise gelehrt sein. Zum einen durch Hören und Lesen des Wortes Gottes. Das Wort Gottes muss im Mittelpunkt stehen. Es muss unser Fundament sein. Deshalb heißt es auch, dass die Schrift von Gott eingegeben ist. Zur Nütze, zur Lehre und so weiter. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 und 17. Wir sollen lesen und hören das Wort Gottes. Nicht umsonst heißt es in Römer 10, Vers 14, dass der Glaube vom Hören kommt. Wenn ich nicht höre und auch nicht lese, dass ich Gott fürchten muss, dann tue ich es auch nicht. Und je mehr ich damit mich auseinandersetze, je mehr ich das lese, desto mehr werde ich erkennen, dass man Gott fürchten muss. Dass man gottesfürchtig leben sollte. Das zweite, durch das Sehen, Beobachten, das, was der Herr auf dieser Erde tut. Ja, eure Augen haben die großen Wege des Herrn gesehen, die er getan hat. Gott hat Israel gezeigt, dass er der allmächtige, gerechte Gott ist. Mit aller Macht, mit Donner und Zittern und was so die Begleiterscheinungen waren. Die erste Gemeinde, Apostelgeschichte Kapitel 5. Wir kennen diese Geschichte von Hananias und Sapphira. Ich habe mir schon überlegt, dachte ich, Mensch, wenn in jeder Gemeinde Gott so handeln würde und jede Sünde mit Tod bestrafen würde, dann würden die Kirchenbänke noch leerer sein. Aber da hat die Gemeinde Gott gefürchtet. Sie liebten den Herrn, sie wandelten fromm und gottesfürchtig vor Gott. Ich stelle mir oft die Frage, warum erleben wir heute nicht das, was in Apostelgeschichte beschrieben wurde. Das, was Jesus gezeigt hat. Dann musste ich feststellen, dass Gott heute noch derselbe ist wie damals. Und der wirkt Wunder. Er wirkt Wunder, nur in anderem Umfeld. Ja, er heilt auch die Menschen. Vorgestern kamen einige Geschwister aus Usbekistan. Und in Usbekistan, das wissen wir, eine der höchsten Christenverfolgung der Welt ist. Ich kenne da zwei Untergrundsgemeinden mit 1000 Mitgliedern. Die treffen sich in kleinen Gruppen zur Bibelarbeit. Und der Bruder, der das Ganze jetzt leitet, der ist jetzt hier in Deutschland. Die haben eine eigene Bibelschule und haben schon 500 Absolventen. Und der Herr wirkt in ihren Reihen. Und das sind alles Usbeken. Das sind wirklich alles Usbeken. Der sagte, 92 hat sich meine Cousine bekehrt. Und im Islam ist ja, das ist der höchste Verrat, wenn jemand den Glauben wechselt. Höchster Verrat an ihrem Glauben. Und man bringt gewöhnlich die Menschen um. Er sagte, ich habe Jura studiert und ich habe schon überlegt, wie ich meine Cousine umbringen werde. Er sagte, ich litt aber an Asthma. Und sagte ich, es war ganz schrecklich, einen Monat lang konnte ich nicht nach draußen gehen. Ich konnte nicht atmen, ich habe nur die Leute beobachtet, beneidet und so weiter. Und irgendwann mal kam ich zu dem Punkt, wo ich sagte, großer Gott, den meine Cousine anbetet, wenn es dich gibt, so befreie mich von der Asthma. Sagte, Geschwister, ihr könnt nicht glauben, es verging keine Sekunde, ich wurde frei. Gott handelt heute. Als ich das gehört habe, da sagte ich, Herr, danke dir. Du bist ein lebendiger Gott, der heute genauso handelt wie damals im Alten Testament, bei Jesus, bei den Aposteln. Und Gott handelt auf besondere Art und Weise in einem heidnischen Umfeld. Im christlichen Deutschland ist es ein bisschen schwierig. Warum? Weil wir Gott wegdiskutieren. Welche Zeichen und Wunder erwarten wir? Es gibt doch keinen Gott. Also wenn wir sehen, so werden wir auch gottesfürchtig. Zum Beispiel in Stillung des Sturmes, die Jünger. Herr Jesus, wach auf! Markus Kapitel 4. Und als sie das Wunder gesehen haben, wo Jesus gesagt hatte, sei still und verstumme, sie fürchteten sich mit großer Furcht vor Gott, vor Jesus Christus. Wir werden Gottesfurcht auch erleben durchs Gehorsam. Gottesfurcht oder Gehorsam kann man nicht wegdenken bei Gottesfurcht. Halte seine Gebote. Ein eindeutiger Ansatz in der Bibel. Und dann wirst du Freude haben. Dann wirst du Erfolg haben, sagt die Bibel. In 5. Mose, Kapitel 10, Verse 12 und 13. Das sind wunderbare Worte. 5. Mose, Kapitel 10, Verse 12 und 13. Und da ist so zusammengefasst, worum es Gott geht und beim Volk Israel, also damals und auch heute mit uns. Da heißt es, und nun, Israel, was fordert Jahwe, dein Gott, von dir? Es ist nur, dass du Ehrfurcht vor ihm hast und auf seinem Wegen gehst, dass du ihn liebst und ihm mit Herz und Seele dienst. Und dass du nach seinen Geboten und Vorschriften lebst, was dir zugute kommt. Das finde ich so faszinierend bei unserem Gott. Er sagte, er hat uns ja geschaffen, damit wir ihn anbeten. Und bei all dem sagt er, du, wenn du das und das tun wirst, so wirst du es gut haben. Er will, dass es uns gut geht. Er möchte nicht, dass wir irgendwie verstrickt sind in der Sünde. Dass wir vor jemandem weglaufen und jemanden fürchten. Wenn wir jemanden fürchten, so ist es nur Gott, Gott allein. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Liebe Geschwister, klappt es bei euch mit Gebote halten? Also ich muss sagen, ich tue mich manchmal schwer. Aber eigentlich ist es eindeutig, was in der Bibel steht, was wir zu tun haben. Eigentlich ist es eindeutig. Aber unsere Vorlieben, die haben meistens Vorrang. Und dann sind wir ungehorsam. Wenn wir aber gehorsam sind seinen Geboten, so wird das gelingen, heißt es in der Bibel, auf deinem Weg. Ich wünsche mir, dass ihr hier in Düsseldorf, ich wünsche mir in Aschaffenburg, da wo ich lebe, dass ich ein gottesfürchtiges Leben an den Alltag lege. In meiner Familie, auf meiner Arbeit. Wie zeigt sich das, dass ich gottesfürchtig bin? Durch meine Reden, durch meine Taten. Furcht des Herrn heißt es, Böse zu hassen. Das heißt, Gute zu tun. Ganz einfach. Nicht wahr? Was die Bibel sagt. Hasse das Böse, tue das Böse nicht, sondern tue nur das Gute. Also unsere Taten sprechen davon, dass ich ein gottesfürchtiger Mensch bin. Unser Leben zeigt, dass wir geheiligt sind. Unsere Bestrebung nach dem Frieden zeigt, dass ich ein heiliger und gottesfürchtiger Mensch bin. Meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Mitarbeitern oder auch andersrum, Mitarbeiter zu dem Chef, zeigt, dass ich gottesfürchtig bin. Und das ist ganz einfach, Epheser Kapitel 5, Vers 21, das ist die Faustregel. Seid einander unterwürfig in der Furcht Christi. Und das ist das, wozu wir berufen sind. Und in dieser Beziehung, wenn wir eine gute Beziehung miteinander haben, in der Ehe, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, so zeigt es, dass wir gottesfürchtig sind. Es zeigt sich auch im Dienst, in der Anbetung vor Gott. Und es zeigt sich auch durch das Äußere. Wisst ihr, manchmal gehe ich durch Deutschland, durch Städte, ich komme so durch verschiedene Städte wegen meinem Dienst und manchmal denke ich, ist es jetzt Männchen oder Weibchen? Und die politische Propaganda mit Gender Mainstreaming, die macht keine guten Dienste. Und da ist es doch ganz eindeutig, was wir zu tun haben. Gott hat dich als Mann geschaffen, so sei ein Mann. Gott hat dich als Frau geschaffen, so sei eine Frau. Wenn ich das auslebe, wie Gott mich geschaffen hat, so bin ich auch gottesfürchtig. Und Jesus Christus ist unser größtes Vorbild. Er hat das alles gelebt. Er hat das alles gelebt. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, sagt Jesaja, Kapitel 11, Vers 2. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Gott hat Wohlgefallen an den Menschen, die gottesfürchtig sind. Ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass wir ein frommes und gottesfürchtiges Leben führen. Martin Luther sagte mal, wir müssen Gott erst als Feind kennen, bevor wir ihn als Freund kennen können. Wir müssen Gott erst als Feind kennen, bevor wir ihn als Freund kennen können. Ich wünsche dir, mein lieber Freund, wenn du noch nicht mit Gott im Frieden bist, dass du Gott nicht als Feind erlebst. Kapituliere, beuge dich vor ihm und sag, Herr, vergib mir meine Sünde. Ich möchte dass du mein Vater bist, nicht nur ein Richter, nicht nur ein gerechter Gott. Weil Gottes Gericht ist gerecht. Ich wünsche uns, dass wir eine ausgewogene Sicht haben. Hier ist der gerechte Gott, heiliger Gott. Und auf anderer Seite, er ist aber auch ein liebender Vater, der uns gerne zu sich ruft. Und da, wo er ist, da ist Friede, da ist Ruhe und er weiß, uns zu führen. Drumherum kann alles toben, aber bei Gott, nur bei Gott, werden wir Frieden finden. Amen. Heiliger Gott, danke dir, dass wir durch Jesus Christus zu dir Zugang haben dürfen. Danke dir für die Errettung. Danke, dass auch ich dein Kind sein darf. Danke für diese Gnade. Ich bin so dankbar auch für meine Geschwister, die hier sind. Und dass wir gemeinsam dich anbeten dürfen als den heiligen Gott, der uns berufen hat, der uns herausgerissen hat aus dieser Welt. Hilf mir, hilf meinen Geschwistern, gottesfürchtig vor dir zu wandeln. Herr, und wenn es heute Leute hier gibt, die nicht gottesfürchtig leben, die noch nicht kapituliert haben vor dir, so bitte ich dich, dass du sie berührst, dass du an ihren Herzenstür klopfst, dass sie sich öffnen für dich, dass sie dein Eigentum werden, dass sie erkennen, dass sie Sünder sind und dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dass sie erkennen, dass nur durch Jesus Christus wir gerechtfertigt werden und dann einen Zugang zu dir bekommen. Danke dir, Vater, dass wir dich anbeten dürfen und dich preisen dürfen. Du bist gut und du meinst es gut mit uns. Danke dir dafür. Amen.